Officials say the group called itself Heaven's Gate and had apparently prepared carefully for the suicides.
Last chance to evacuate planet Earth before it is recycled.
I think it's a privilege to call yourself a Scientologist, and it's something that you have to earn.
Sekta. Der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften.
Now we're looking to the key that is within every heart and breast. That I, thought that came from the earth of Earth.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und neue religiöse Bewegungen. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr dabei seid zu dieser ganz speziellen Folge. Wieder eine bisschen besondere Folge, denn es wird um ein weiteres Hintergrundthema gehen, das bei Sekta in diversen Kontexten immer eine gewisse Rolle spielt, das in vielen Bereichen vorkommt, und wir wollen uns diesem Thema heute mal in aller Tiefe widmen, nämlich dem Thema Purity Culture. Wir werden gleich ein Interview hören mit Nana. Sie hat sich bereit erklärt, mit mir im Podcast über dieses Thema zu sprechen. Nana beschäftigt sich ausführlich mit dem Thema Purity Culture. Sie macht einen Podcast, den ich an dieser Stelle unbedingt weiterempfehle, zusammen mit Mona Kräling. Fuck Purity heißt er. Und in diesem Podcast nehmen die beiden die sogenannte Purity Culture auseinander. Beide sind sehr mit dieser christlichen restriktiven Sexualmoral aufgewachsen, die sich zu einem Großteil zumindest in unseren Breiten hinter dem Begriff Purity Culture verbirgt. Und die beiden arbeiten in Gesprächen mit Gästen in diesem Podcast Erfahrungen mit toxischen Aspekten dieses, ja, man könnte sagen, Reinheitskultes auf und versuchen dadurch ein Bewusstsein zu schaffen für die Gefahr, die davon ausgeht, für Jugendliche, für queere Personen, für Frauen und weitere Menschengruppen. Also hört rein, unbedingt Empfehlungen in diesen Fuck Purity Podcast, den ihr natürlich überall findet, wo es Podcasts gibt. Dann noch ein Hinweis, das sage ich gleich zu Beginn. Ihr findet Nana auf Instagram. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Ihr findet auch den Podcast natürlich bei Instagram, FCKPRT, also Fuck Purity, sozusagen nur die Konsonanten. Da findet ihr den Podcast-Account bei Instagram @FCKPRT. Und dann Nana selber findet ihr @nana.myrre, MYRRHE. Da findet ihr Nana bei Instagram. Ja, und jetzt habe ich das alles vorweggeschaltet, wo ihr die Gesprächspartnerin findet, mit der ich mich gleich unterhalte. Und ich möchte vorwegschieben, dass ich sehr dankbar bin, dass Nana dieses Gespräch mit mir geführt hat. Man merkt an einigen Stellen, dass es ihr auch nicht so leicht fällt, darüber zu sprechen. Es ist einfach ein sehr schwieriges Thema, auch ein schambehaftetes Thema, glaube ich, in vielen Bereichen für Menschen, die damit in einer krassen Form aufwachsen. Und es ist total wichtig, dass Menschen wie Nana und Mona jetzt auch in dem Podcast dann über solche Themen reden, weil es, glaube ich, wirklich toxische Auswirkungen haben kann. Warum, werden wir gleich auch ausführlicher in dieser Folge hören. Jetzt höre ich aber auf zu reden und wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, Nana. Schön, dass du hier beim Sekta-Podcast zu Gast bist. Und wir unterhalten uns heute über das Thema Purity Culture. Was das ist, werden wir gleich noch hören. Aber zunächst würde ich dich kurz mal bitten, ein paar Sätze zu dir zu sagen, wer du eigentlich bist. Und vielleicht noch kurz, was dich zu dem Thema Purity Culture gebracht hat. Und bevor wir dann einsteigen und fragen, was ist es eigentlich? Genau.
Hi, danke für die Einladung erstmal. Es ist eine große Ehre, hier zu sein. Ich bin Nana, ich bin eigentlich Sozialarbeiterin und in dem Bereich auch noch nebenbei tätig, aber baue mir jetzt gerade auch als Schriftstellerin nebenbei ein bisschen was Selbstständiges auf. Genau, Purity Culture beschäftigt mich eigentlich seit meiner Geburt, also ich bin damit aufgewachsen und schreibe darüber auch ein Buch aktuell, genau.
Wenn das Buch erscheint, werden wir es auf jeden Fall nochmal bei Sekta mitkriegen. Aber das dauert noch ein bisschen, vermute ich, oder?
Bis es rauskommt, dauert noch ein paar Monate oder Genau, bis Anfang nächsten Jahres könnte auch sein.
Sehr spannend. Also noch sicherlich viel tiefer, als wir heute einsteigen werden können in einer Folge von Sekta, wenn es dann viele Folgen zum Thema gibt. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, damit ihr, wenn ihr da Interesse habt, einfach reinklicken könnt und Nana da folgen könnt und dem Fuck Purity Podcast. Jetzt, ich finde es sehr spannend, wir sind in Kontakt gekommen, auch über Instagram, und sind dann auf den Trichter gekommen, dass wir zusammen diese Folge aufnehmen könnten, weil du gesagt hast, du beschäftigst dich sehr intensiv mit dem Thema Purity Culture, auch nicht nur aus eigener Erfahrung heraus, sondern auch wissenschaftlich, beziehungsweise du hast gerade gesagt, du schreibst ein Buch drüber, das heißt, du bist da wirklich tief im Thema drin, und ich dachte schon seit längerem, das passt sehr gut zum Thema von Sekta, weil in problematischen religiösen Gemeinschaften gerade das Thema Sexualität auch immer, eigentlich fast immer irgendwie eine Rolle spielt. Es gibt da natürlich auch liberale Gruppen, hatten wir auch schon, Children of God oder so, aber es gibt auch ganz viele Gruppen, die da sehr, sehr restriktiv damit umgehen. Und von daher ist Purity Culture, glaube ich, eine breite Facette, aber da kannst du uns gleich nochmal weiter mit reinnehmen. Aber irgendwas, was irgendwie bei vielen Gruppen auch immer eine Rolle spielt oder oft eine Rolle spielt. Von daher bin ich sehr gespannt jetzt, was wir miteinander besprechen und was du vor allem zu erzählen hast. Ich fange mal ganz einfach mit der Frage an. Was ist denn eigentlich Purity Culture?
Genau. Purity Culture ist eine Atmosphäre, würde ich sagen, in der speziell die Sexualität sehr strikt geregelt wird und in der in Bezug auf alles, was mit Sexualität zu tun hat, sehr strenge Gesetze gelten. Sobald die nicht eingehalten werden, gibt es auch eine Sanktionierung innerhalb der Gemeinschaft, entweder eine soziale Abwertung oder spirituelle Abwertung, also dass einem abgesprochen wird, dass man quasi eine gute Christin oder guter Christ in diesem Setting dann ist. Also es gibt auch die muslimische und jüdische Purity Cultures. Die Purity Culture ist nicht ein rein christliches Phänomen, aber ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf die christliche, weil ich die selbst erlebt habe, so von innen, und darüber am besten berichten kann in Kombination mit den wissenschaftlichen Informationen und Quellen, die ich dazu kenne.
Und es ist ja vermutlich so, dass also natürlich der religiöse Kontext dann ein bisschen anders ist jetzt bei Muslimen oder bei Jüdinnen und Juden, aber diese Grundzüge, dass die Sexualität eben so restriktiv geregelt wird, ist ja vermutlich ähnlich. Also das ist ja der Wesenskern der Purity Culture sozusagen, wenn ich jetzt richtig verstanden habe.
Genau, und die Sanktionierungen können eben innerhalb der Community sein, dass es da eben eine Abgrenzung gibt, aber es kann auch ein Ausschluss sein oder ein Ausschluss aus bestimmten Ämtern, also auch was ja auch eine spirituelle Abwertung ist. Also du darfst in diesem Amt leider nicht mehr mitarbeiten, weil du nicht vorbildlich genug, rein genug in diesem Bereich lebst. In dem Kosmos wird Sexualität grundsätzlich als spirituelle Verunreinigung verstanden. Außer, und das ist die einzige Ausnahme eigentlich, wenn die Sexualität der Zeugung dient oder je nach Gemeinschaft ausgelegt, ist das unterschiedlich, oder dass sie innerhalb einer Ehe stattfindet. Aber genau, es gibt da auch ein breites Spektrum. Es gibt dann das Extrem, wo eigentlich die Auffassung ist, nur die Zeugung ist ein legitimer Grund für Sexualität, und auch lustvolle sexuelle Leidenschaft in einer Ehe ist ansonsten auch problematisch sozusagen, weil es sündig ist oder sündhaft ist, als angesehen wird, genau. Aber es gibt dann auch Gemeinschaften, wo den Paaren da schon mehr Freiraum zugestanden wird, dass die dann, wenn sie verheiratet sind, schon machen dürfen, was sie wollen, solange es keiner so explizit mitbekommt.
Also das heißt, ein wichtiger Grundpfeiler von Purity Culture ist ja Sexualität innerhalb der Ehe, aber auch da gibt es dann nochmal Abstufungen, das hast du gerade gesagt. Gibt es noch andere so Grundpfeiler, die man sagen kann, das gehört zur Purity Culture? Also es ist ein Spektrum, von daher ist es vielleicht auch schwierig zu sagen, aber was würdest du sagen, ist da noch Teil dieser Purity Culture, dieser Atmosphäre?
Also zu den Grundpfeilern gehört die Masturbation, die als Sünde gewertet wird, das Dating, also Queerness oder Homosexualität allgemein, und freizügiges Kleiden, das auch oder weibliches oder körperbetontes Kleiden, das eben auch dazu führt, dass in dem Fall dann andere sich, also Männer sich verunreinigen durch den Anblick. Und das ist auch spannend, dass da eben die Schuld nicht oder die Verantwortung dafür dann weniger den Männern zugeschrieben wird, sondern tendenziell eher den Frauen, da sie den Reiz quasi dazu gegeben haben.
Weil sie sich entsprechend angezogen haben.
Zur Unreinigung angestiftet haben, weil die Grundüberzeugung ist, dass Männer sexuelle Wesen sind, Frauen aber nicht in der Purity Culture. Also dass Frauen eher die moralischen Wesen, die da zur Reinheit auch eher berufen sind als Männer. Diese sehr klassische, traditionelle Vorstellung von Männern und Frauen und dass Frauen eigentlich kein eigenes, richtiges sexuelles Verlangen haben oder das irrelevant ist und genau Männer dann nicht anders können, wenn sie gereizt werden, quasi sexuell darauf zu reagieren.
Das ist ja auch spannend, weil, also das wäre tatsächlich auch eine Frage, die ich auf meiner Liste hatte, weil das auch meine Wahrnehmung ist, dass diese Purity Culture viel stärker die Frauen betrifft als die Männer und viel stärker auf Frauen angewendet wird, die da viel mehr im Fokus stehen. Also diese Jungfräulichkeit auch viel mehr eine Rolle spielt bei den Frauen als bei Männern. Aber das, was du gerade gesagt hast, erklärt das dann so ein bisschen. Woher kommt das? Also kannst du das sagen, woher kommt diese Idee, die du gerade beschrieben hast?
Ich muss ganz kurz zurückspringen und zwar, dass ich würde nicht sagen, dass zum Beispiel Männer weniger darunter leiden, also unter der Purity Culture, aber sie wirkt sich sehr, sehr anders, also sehr unterschiedlich aus die beiden Geschlechter und genau das finde ich wichtig, dass man es jetzt nicht vergleicht direkt, aber auf jeden Fall aufgrund diesem Jungfräulichkeitsthema. Dazu kommen wir auch später nochmal bei der Damaged-Goods-Lehre, die ich noch kurz erklären muss, geht es speziell eigentlich um Frauen und die Jungfräulichkeit.
Und weißt du, woher das kommt, dass man diese Idee hat, dass die Männer die sexuellen Wesen sind und die Frauen eben im Prinzip keine eigene sexuelle Begierde haben oder so?
Ich glaube, dass die weibliche Sexualität überhaupt ein Thema ist, das angesprochen wird und das auch öffentlich akzeptiert wird, ist, glaube ich, insgesamt auch in der Gesamtgesellschaft nicht so lange, also dass das geht und dass man das auch weiß, dass Frauen auch genau sexuelles Verlangen haben oder dass es auch akzeptiert wird, glaube ich, ist vielleicht auch in der gesamten Gesellschaft noch nicht super lange der Fall. Aber woher das genau, also es sind halt, glaube ich, sehr, sehr traditionelle Rollenbilder, also die konservative Sicht und genau. Ja. Es gibt Stimmen, die sagen, es ging da einfach geschichtlich auch viel um die Kontrolle von Erbgut und dass die Sexualität der Frau eben so einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wenn man die DNA auf der männlichen Linie eben weitergeben möchte und da auch eine Gewissheit haben möchte, welches Erbgut weitergegeben wird und dass es ursprünglich aus diesem Denken herauskommt.
Vielleicht, bevor wir so weiter nochmal ins Thema einsteigen, magst du noch ein paar Sätze dazu sagen, was denn deine eigenen Erfahrungen sind mit dem Thema Purity Culture, deine eigenen Berührungspunkte oder biografischen Marker da und wie du quasi dazu gekommen bist, das jetzt auch so einer wissenschaftlichen Betrachtung zu unterziehen. Also das ist eine große Frage, weiß ich, da könntest du vermutlich den ganzen Tag drüber reden, aber so vielleicht die wichtigsten Punkte, wo du sagst, das habe ich erfahren, das macht mich aus und das hat mich dazu gebracht, das so zu hinterfragen.
Ja, gerne. Ich bin fundamentalistisch evangelikal aufgewachsen und sehr streng religiös, würde ich heute sagen. Und auch in verschiedenen freikirchlichen Settings. Ich denke, meine Kindheitsgemeinde, in die ich reingeboren wurde, war eine Gemeinde, also aus der Gemeindegründungsbewegung von einem texanischen Ehepaar gegründet, also sehr amerikanisch-evangelikal geprägt und auch schon, ja, auch ein bisschen neu charismatisch. Dann war ich aber auch bei christlichen Pfadfindern, die wieder eine andere Prägung hatten, die eher pfingstlerisch waren. Dann war ich auf evangelikalen Jugendcamps, so Riesencamps, wo die auch von einem amerikanischen Ehepaar ausgeleitet wurden, wo dann dementsprechend die Lehren, die man da mitbekommt, dann eben auch sehr evangelikal waren und genau noch in verschiedenen Gemeinden dann in meiner Jugend, in denen ich teil war. Also sehr verschiedene Gruppierungen. Ich würde sagen, ich kenne einige Richtungen auf jeden Fall so von innen auch. Und die ja, die Geschichte ist, dass ich eigentlich sehr klassisch in diesem Lebenskonzept war von ich bleibe auf jeden Fall Jungfrau, bis ich heirate, weil anders geht's auch nicht und anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil sonst lehnt mich Gott ab und sonst lehnt mich meine Gemeinschaft ab und ich will ja maximal nah bei Gott sein und ich will auch maximal rein sein und habe mich da eine Zeit lang oder eigentlich die meiste Zeit sehr vorbildlich verhalten. Man setzt sich dann so Grenzen und es gibt auch so, also es gibt dann Bücher und Jugendstunden und Jugendcamps, wo man dazu animiert wird, dass man einen Purity Pledge ablegt, also einen Jungfräulichkeitsschwur, also eigentlich eine Art Keuschheitsgelübde für evangelikale Mädels. Ist auch spannend, dass speziell die Mädels das machen und bei den Jungs eher weniger solche Schwüre abgelegt werden oder abverlangt werden. Und genau, da habe ich das dann geschworen und ab da war das für mich wichtig, dass, also sehr, sehr wichtig. Ich habe Bücher gehabt, die waren für mich wirklich heilig, also von christlichen evangelikalen AutorInnen, die das alles beschrieben haben, was man eben genau einzuhalten hat, damit man dann zu dieser glücklichen Ehe kommt. Und das ist auch so ein Faktor, der typisch ist für die Purity Culture, dass so eine Art Belohnungsmechanismus greift. Also dass eine die perfekte, die gesegnete, die glückliche Ehe versprochen wird, den schon jungen Mädels von klein auf. Du wirst mal die tollste Ehe haben und gesegnet werden, wenn du es schaffst, bis dahin Jungfrau zu sein. Und das,
ja, krass.
Die Aussage ist halt damit dann ja auch, dass auf Paare, die das nicht schaffen oder Menschen, die das nicht schaffen, eben keine glückliche Ehe wartet. Ja, deswegen finde ich das heute auch sehr problematisch.
Es wird zumindest impliziert.
Und es stimmt ja auch.
Und stimmt, genau, der nächste Punkt stimmt auch. Weißt du noch, kurze Zwischenfrage, weißt du noch, wie alt du warst, als du diesen Schwur geleistet hast? Oder
ja,
so ungefähr?
Also. So ungefähr 11 oder 12.
Ja, krass.
Also es war auch so mit Anfang der Pubertät, da wird das dann eben ja auch Thema. Dass
ja,
man
wo
sich
es dann relevant macht. Wird für die Jugendlichen auch. Für
genau.
Die Kinder sind es ja noch tatsächlich, sehr echt krass. Ja.
Genau. Und oft ist das verknüpft tatsächlich mit einem Schmuckstück oder irgendwas, was man am Körper tragen soll. Kann auch ein Stein sein oder so, den man aber immer bei sich hat, der einen immer daran erinnert, auch permanent. Und in jeder Situation, auch jede potenziell eben sexuell aufgeladene Situation, in die man dann reinkommen könnte, dass man das dann sieht. Am besten eben Ring am Finger, Purity Ring, war in den USA ein Riesenhype zum Beispiel, also dass auch Stars wie Justin Bieber, Selena Gomez, Britney Spears so Purity-Ringe hatten und öffentlich dann eben auch gesagt haben, dass sie diesen Pledge geleistet haben. Genau, und ab da war das dann so mein Weg und ich war da auch, würde ich sagen, sehr stolz drauf, dass ich so die bin, die das auf jeden Fall durchziehen wird und dass ich eben für Gott perfekt sein will und auch aus Angst natürlich vor Konsequenzen und vor Sanktionen innerhalb dieser Gemeinschaft, die ja so das Ein und Alles war für mich. Also
ja.
Das geht, glaube ich, vielen Menschen, die in so Freikirchen aufwachsen, dass das schon sehr, sehr, sehr zentral ist und oft auch das hauptsächliche soziale Umfeld bildet. Dann habe ich das auch insgesamt jungfräulich zu bleiben dann sehr lange durchgezogen und habe dann meinen jetzigen Mann kennengelernt mit 23 und dann fing es eben an, dass ich gemerkt habe, dass ich sehr starke Schäden ja davon sozusagen mitgenommen habe aus dieser Zeit, dass ich eben alles unterdrücken musste, was irgendwie in Richtung Sexualität geht und dass ich gemerkt habe, ich habe eigentlich gar keine Identität, also so wirklich wie so Error, Sexualität not found, also es ist einfach nicht wirklich irgendwie einen Umgang mit dem Thema gab, weil das so ein Tabu war und dass man dann merkt, man weiß gar nicht so richtig, wie man damit umgehen soll. Man hat gelernt, dass der Körper an sich eigentlich schlecht ist und eigentlich immer zu verhüllen und zu verstecken ist und dass auch Lust der Feind ist eigentlich, also dass Lust auch was an sich schon Schlechtes ist und es dann eigentlich nicht verwunderlich, dass man dann Schwierigkeiten hat, auch in der Ehe später, wie es leider eben vielen Menschen geht, die Teil der Purity Culture sind, dass man das dann nicht so richtig zulassen und nicht so richtig genießen oder überhaupt gar nicht genießen kann, weil man es nicht gelernt hat, das als was Positives zu sehen. Und mit diesen Glaubenssätzen, die eben so negativ sind über meinen eigenen Körper, über meinen Selbstwert. Selbstwert ist auch ein großes Thema, weil gerade den jungen Mädels viel beigebracht wird, dass ihr Selbstwert ihre Jungfräulichkeit ist, also dass das so verknüpft wird. Ihr seid so wertvoll, ihr seid so was Besonderes. Gott hat in euch was ganz Besonderes reingelegt. Das war immer so dieses, wow, ich bin besonders, aber nicht als Mensch, sondern weil ich jungfräulich bin. Und das muss ich beschützen und bewahren sozusagen. Und wenn ich das nicht mache, verliere ich das aber alles und dann verliere ich meinen gesamten Selbstwert.
Ja, krass.
Und davor hat man natürlich dann extrem Angst, so dass man einfach nicht nur Selbstwert, sondern auch Wert nach außen hin. Genau.
Ist das, darf ich noch eine kurze Zwischenfrage stellen? Ist das, also wenn ich mir vorstelle, man wächst in so einer Gemeinde auf, wie oft ist das Thema? Also ist das was, was wirklich oft explizit thematisiert wird oder ist das was, wo es so Veranstaltungen gibt, wo das dann mal explizit vorkommt, aber sonst so unterschwellig mitläuft? Also ich habe da tatsächlich keine Vorstellung. Ich habe zwar eigene Erfahrungen im evangelikalen Bereich, aber nicht ganz so krass, wie du es gerade schilderst. wie hast du das erfahren?
Also in jeder Freikirche wird das sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Ja. Also auch jede, die ich von innen kenne. Es gibt welche, wo einfach das Thema Sexualität komplett tabuisiert, komplett totgeschwiegen wird, wo darüber überhaupt gar nicht geredet wird. Und dann aber so zum Beispiel Bücher rumgereicht werden, die eben aus dieser Purity-Bubble stammen, wo dann eben drin steht, was darf ich als Jugendliche, was nicht, sobald Jugendliche so in die Pubertät kommen, dass es dann so sehr unterschwellig geregelt wird. Dann gibt es Gemeinden, wo eben dann speziell jemand eingeladen wird oder wo es so spezielle Jugendstunden gibt. Wie ich beschreibe zum Beispiel in meinem Buch auch diese Purity-Metaphern ganz viel, wo dann zum Beispiel so ein Keks mitgebracht wird und dann wird, also das war ein sehr typisches Ding in Jugendgruppen, dass so Vergleiche gezogen wurden. Hier ist ein Keks, wer möchte den Keks? Und alle schreien hier. Und dann wird der rumgegeben und jeder wird angewiesen, irgendwie da drauf zu spucken oder den runterzuwerfen oder drauf rumzulutschen oder den zu zertreten.
Ich weiß schon, wo es hingeht,
genau. Und am Ende wird dann halt dieser ekelhafte Ballen von Teig irgendwie wird auf den gezeigt und wird halt gesagt, wer möchte den jetzt? Und das ist natürlich ein sehr, sehr krass, starkes Bild, weil natürlich jeder, der da sitzt, und das Gleiche gibt's mit einer Rose, die zerrissen wird, das Gleiche gibt's mit, als Beispiel, mit einem Auto, das eben von einem Neuwagen zu einem Gebrauchtwagen oder zu einem Schrottwagen eigentlich wird. Und mit solchen Beispielen bin ich aufgewachsen. Aber es gibt auch sehr, sehr zwischen den Zeilen, dass dann zum Beispiel einfach den jungen Mädels oder Jungs, die gerade so anfangen, sich für das andere Geschlecht zu interessieren, dass man denen dann so sagt, du, also jedes Mal, wenn du halt irgendwie intim wirst oder wenn du dich verliebst oder irgendwie so schwärmst für jemanden oder eine Beziehung hast, dann wird die halt so ein Teil von deinem Herz, also ein Stück von deinem Herz rausgerissen. Also so ist es halt. Und dann verlierst du halt mit der Zeit immer mehr von deinem Herz. Und das ist so wie ein nachhaltiger Schaden einfach beschrieben wird. Und
das heißt sogar schon beim Verlieben, also beim Gefühl entwickeln für jemand anderen sozusagen.
Das kann sehr, sehr früh anfangen. Und also da fühlt man sich dann natürlich auch extrem schlecht und schuldig und schämt sich und wächst mit so jeden, also täglichen Schuldgefühlen auf, wenn dann die Pubertät eben kommt und bei den meisten halt sich doch Gefühle entwickeln oder Gedanken oder dass man vielleicht auch irgendwie mal Händchen hält oder mit jemandem zusammenkommt.
Also das hört sich aus meiner Sicht schon mal extrem toxisch an, weil das ja das, was eigentlich natürlich menschlich ist, dass man sich angezogen fühlt zu anderen Menschen, ja einfach komplett böse macht sozusagen.
Ja, dämonisiert wirklich.
Dämonisiert, ja. Aber weißt du auch, also da würde mich mal noch interessieren, wie wird denn das biblisch, also wir sind jetzt ja im christlichen Bereich, im evangelikalen Kontext. Mhm. Ich wüsste jetzt als evangelische Theologe gar nicht, wie man sowas biblisch begründen kann. Hast du da irgendwelche, also was sind da für Bibelverse, die da zitiert werden? Das ist ja immer ganz wichtig, steht in der Bibel anscheinend oder so, aber wie wird das vermittelt?
Es gibt irgendwo in der Bibel einen Vers, wo die sexuelle Sünde als besonders schlimm markiert wird. Und ich glaube, dass sich darauf sehr viel bezogen wird. Und ich glaube, vieles auch die so Paulusartige Abstinenz,
ja, okay.
Also das Ideal von Abstinenz, dass man am besten eben ja sich enthalten sollte. Und
ja.
Und Paulus das ja auch im Grunde sehr abwertet, wenn ihr schon müsst, also wenn ihr schon irgendwie das machen müsst, sexuell aktiv zu sein, dann heiratet halt. Aber ansonsten wäre eigentlich besser, wenn ihr es so macht wie ich, dass ihr halt enthalten.
Ja, da gibt's, stimmt, da gibt's eine Paulusstelle, wo Paulus dann einen Brief schreibt, ja.
In manchen Gemeinden ist es ein zentrales Thema, das über alles entscheidet, über jeden anderen Bereich, darüber, wie du angesehen wirst, ob du dann eben ganz schnell von den anderen Mitgliedern oder von allen dann auch als Schlampe irgendwie innerhalb zählst, also als jemand, der nicht als Schlampe, aber das, es wird nicht so ausgesprochen, yeah, natürlich, yeah. Aber dass man sich so fühlt und dass man als sexuell unmoralisch oder unmoralisches Wesen allgemein, unmoralischer Mensch wahrgenommen wird und tatsächlich eben auch über den Verbleib in der Gemeinde entscheidet. Es gibt ganz viele Gemeinden, wo leider faktisch auch Menschen vom Rausschmiss bedroht sind, wenn sie eben zusammenziehen vor der Ehe, auch heutzutage, wo eben junge Paare dann ja in Gespräche verwickelt werden, dass sie entweder jetzt schnell heiraten müssen oder rausgeschmissen werden und das werden und da sehr viel Druck entsteht, dann auch schnell zu heiraten und dadurch dann auch sich wieder ungesunde Dinge daraus entstehen können, weil Paare dann vielleicht später sagen, wir wurden eigentlich unter Druck gesetzt zu heiraten schnell, obwohl wir uns noch gar nicht ganz sicher waren sozusagen. Oder nur, weil wir sexuell aktiv schon ein bisschen waren und jemand das mitbekommen hat und gesagt hat, so jetzt müsst ihr schnell heiraten, dann ist es alles okay sozusagen, dann ist es legitim, dass denen empfohlen wird zu heiraten oder dass sie einfach ja auch sexuell aktiv werden wollen und dann halt sagen, okay, wenn ich so nicht darf, dann heiraten wir jetzt, damit wir es dürfen, was ja auch verständlich ist, aber halt auch sehr ungesund.
Ja, gerade in Kombi mit dem, dass man eben, was du vorhin erzählt hast, dieses erstens falsche Bild hat von, dann wird alles notgedrungen oder wird unbedingt schön, wenn ich mich jetzt enthalte, dann wird es nachher das Paradies auf Erden sozusagen, was ja nicht stimmt, wie du gesagt hast auch. Und dass man generell so eine Lustfeindlichkeit hat. Also da gibt es ja dann verschiedene Kombinationen, wie es sich dann ausgeht, aber es ist alles irgendwie sehr, sehr ungesund, ja. Gerade in Kombi, dass man eben dann früh heiratet, jemanden, den man vielleicht noch gar nicht richtig kennt und mit dem man keine gemeinsame Lebenszeit verbracht hat, bevor man dann diese Entscheidung trifft. Und dann kommt ja noch dazu, dass es dieses Scheidungsverbot dann eben auch gibt. Dann hängst du ja da drin und kommst da auch nicht mehr raus. Also.
Und übrigens bei den Gruppen, die sehr leiden, sind ja auch Geschiedene auch betroffen und weil die dann ja dastehen und quasi für alle sichtbar verunreinigt sozusagen in diesem Kosmos sind und darunter dann sehr leiden. Und es gibt unterschiedliche Gruppen, also auch Singles, was ist, wenn dann dieser versprochene perfekte Ehemann oder Ehefrau nicht kommt am Ende oder eben queere Menschen allgemein, das ist überhaupt nicht vorgesehen, also die Ehe muss hetero sein und da nur da darf was stattfinden, das heißt, nach der Purity-Lehre dürfen einfach queere Menschen niemals sich irgendwie sexuell betätigen in ihrem gesamten Leben, außer sie, gehen doch in eine heterosexuelle Ehe, was ja nicht attraktiv ist.
Ja.
Und für Opfer von sexuellem Missbrauch, zum Beispiel sexueller Gewalt, ist es auch ein sehr, sehr schwieriges Thema und auch eine besondere doppelte Belastung sozusagen. Aber auf das alles gehe ich auch genauer in meinem Buch ein. Das könnt ihr euch dann besorgen, wenn es soweit ist.
Ja, genau. Aber zu dem sexuellen Missbrauch ist natürlich dann der Gedanke, der dahinter steckt, was ich jetzt denke, was dann das Problem ist, dass man ja sagt, wenn jetzt schreckliche Situation, aber ein Mädchen wird irgendwie sexuell missbraucht, das ist dann theoretisch in der Lehre, die du gerade beschrieben hast, auch verunreinigt.
Das leider ja,
das
so.
Ist einfach krass. Ja. Also das ist eine, das zeigt dann quasi im Extrem, wie toxisch diese Lehre ist, wenn es sogar auf solche krassen Situationen dann, wo das Kind gar nichts dafür kann und schon genug leidet und dann noch zusätzlich von der Gemeinschaft, in der es aufwächst, als unrein angesehen wird. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für psychische Folgen für diesen Menschen hat. Also es ist einfach nur, muss ich an der Stelle mal sagen, es ist unvorstellbar grausam, finde ich. Ja.
Sehr grausam, und es gibt ich habe da sehr viele Berichte gelesen von Betroffenen, die eben auch beschreiben, wie sie einfach doppelt dann gelitten haben. Und ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil ich so fest an diese Vergleiche geglaubt habe, dass eben ein Mensch eigentlich oder eine Frau halt wie so ein Neuwagen ist, den Neuwagen will sie ja dem zukünftigen Mann anbieten, als Hochzeitsgeschenk sozusagen. Man will ja, das wird dann auch so gesagt, du willst ja keine Schrottlaube dann sein, wenn du heiratest. Und wer will dich dann noch? Also auch dieses Thema, so wenn du ein Gebrauchtwagen bist, kauft dich ja niemand zum Neupreis. Und also wirklich, dass es mit Wert verknüpft wird. Und ich erinnere mich an ein Buch, das ich mir zu Recherchezwecken dann auch wieder besorgt habe, das mich so am allermeisten geprägt hat, das heißt Hot Stuff, von evangelikalen Autorinnen, also von einer Frau und einem Mann geschrieben. Und da gab es dann den Teil für Mädchen und den Teil für Jungs. Und es gab da ein Beispiel eben mit diesem Auto, wo es wirklich, du bist der shiny Neuwagen, der super teuer ist. Und deswegen bist du auch wertvoll und du bist von Gott so perfekt erschaffen. Und da war dann wirklich eine Aufzählung, also Händchen halten oder nee, flirten bedeutet Kratzer in deinem Lack. Küssen bedeutet die Sitze aufreißen. Und dann ging es immer so weiter, also Schritt für Schritt mit jeder sexuellen Handlung eigentlich, bis dann am Ende halt stand, Analverkehr, Oralverkehr, Vaginalverkehr ist gleich Totalschaden. Also wirklich Totalschaden.
Wenn ihr sehen könntet, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich sitze hier und schüttel gerade nur den Kopf, weil es ist so, also ich finde das so unfassbar. Und also was mir jetzt gerade nochmal richtig deutlich wird, ist dieses patriarchale System, was dahinter steckt. Es muss dem Mann, also es ist ja alles drauf ausgerichtet, dem Mann einen Neuwagen, hast du gerade gesagt. Also das wird mir jetzt gerade nochmal so richtig deutlich, warum es auch diese Abstufung vielleicht gibt oder was das Ziel des Ganzen ist, ist eigentlich nur dem Mann eine unberührte Frau zu bringen, sozusagen. Also dieses Neuwagen oder einen unangeleckten Keks oder, also ja. Genau. Ja, also es ist einfach unfassbar.
Und voreheliche sexuelle Handlungen werden auch als quasi, also gerne immer wieder, nicht überall, also man muss immer unterscheiden, es gibt Gemeinden, da wird, wie gesagt, das sehr liberal gehalten, da wird vielleicht den Jugendlichen das grob vermittelt, aber was sie dann privat machen, ist dann, da wird gar nicht so, es wird nicht so kontrolliert oder es wird auch nicht so sanktioniert, wenn dann Sachen da stattfinden, aber es gibt eben Gemeinden, wo das wirklich Konsequenzen hat und wo alle auch wirklich Angst davor haben und ein schlechtes Gewissen gerne in die Richtung gemacht wird mit dem Thema voreheliche sexuelle Handlung, sind schon Ehebruch an deinem zukünftigen Mann. Also es geht dann noch einen Schritt weiter, zu sagen, jede Handlung, die du im Jetzt und Hier oder als Jugendliche, als junge Erwachsene begehst, sozusagen verunreinigst du dich, aber es ist auch schon du bist eigentlich untreu deinem zukünftigen Mann, weil dem gehörst du schon und den hat Gott ja jetzt schon für dich. Und das waren auch oft so Übungen, Reflexionsübungen, dass man sich auch vorstellen sollte, wie sieht dieser zukünftige Mann aus? Wirklich so wie, welche Haarfarbe hat der? Wie soll der sein? Und genau den will dir Gott auch schenken, aber er ist dann schon präsent in deinem Kopf und das ist dann eben auch eine Methode, wie du dann besonders keusch bleibst, weil du denkst, ich will dem auch nicht Unrecht tun, irgendwie, wenn es wirklich stimmt. Und dann ist ja immer Gott, ist ja überall. Das heißt, es ist wie so eine komplette Überwachung, also schnell auch so ein Gefühl der Überwachung, weil man denkt, okay, auch wenn man jetzt, natürlich habe ich dann auch irgendwann so heimlich bestimmte Sachen, die innerhalb meiner evangelikalen Grenzen dann noch so okay waren, gerade so ausprobiert, aber trotzdem fühlt man sich dann beobachtet von Gott und fühlt sich unfassbar schlecht dabei oder danach und macht sich da Vorwürfe und diese Schuldgefühle begleiten einen einfach. Und dann eben auch oft in die Ehe mit hinein, weil es keinen Schalter gibt, wo man sagen kann, so, jetzt kann ich das alles genießen und jetzt ist es keine Sünde mehr, weil das sollte eigentlich so funktionieren, aber das funktioniert ja leider so nicht. Das kann ich zumindest aus meiner eigenen Erfahrung und aus meinen Recherchen auch für andere sagen, die eben dann merken in der Ehe, es klappt leider sehr schlecht oder gar nicht mit unserer Sexualität. Dabei sollte das ja jetzt das verheißene Land sein der Sexualität, wo wir jetzt sind. Also es sollte ja jetzt alles laufen und wir sollten die beste Sexualität, die erfüllteste Sexualität haben eigentlich. Das ist eine sehr große Diskrepanz. Erwartungen und Realität.
Ja, wenn man so eingeimpft hat, eingeimpft bekommen hat, die ganze Jugend, Kindheit über, dann verwundert das jeden, der sich mal ein bisschen mit Psychologie auseinandersetzt oder mit auch der Entwicklung von Menschen, verwundert das ja nicht. Krass. Aber es ist auch ein unfassbar toxisches Gottesbild, was dahinter steht. Also das ist mir jetzt gerade nochmal so in den Kopf gekommen, dieses Gott sieht alles und Gott straft dann, aber also im negativen Sinne, kann man ja auch positiv deuten, aber so in diesem negativen Sinne, pass nur auf, was du tust, Gott ist immer dabei und er sieht alle Übertretungen. Genau, ist ja auch so ein Kontrollmechanismus, der dann ausgelagert wird an eine höhere Instanz sozusagen, weil die Gruppe kann ja nicht überall dabei sein oder die Gemeinde. Mhm. Deswegen ist Gott der
ist. Das ist eigentlich sehr schlau.
Genau, eigentlich sehr schlau, aus der Sicht so einer Gruppe, ja.
Um Menschen zu, wie soll ich sagen, kontrollieren eigentlich.
Also genau, das ist mir auch immer wieder, wird mir auch immer wieder klar in der Beschäftigung mit solchen sogenannten Sekten oder problematischen Gruppen, dass das Gottesbild einfach so ein negatives Gottesbild eine ganz große Rolle spielt in der Frage, wie kontrolliere ich Menschen oder wie ist so die Stimmung in einer Gruppe sozusagen in der Hinsicht. Aber was mich mal noch interessieren wird, wir sind so ein bisschen abgeschweift, was völlig gut ist, weil es hochspannend ist, finde ich. Aber dein Schritt dann sozusagen raus, also du hast jetzt deine Erfahrung so ein bisschen geschildert. Magst du vielleicht noch 2, 3 Sätze sagen, wie es dann dazu kam, dass du das alles dann reflektiert hast und dann gemerkt hast, also irgendwas lief da oder läuft da komplett falsch?
Ja, ich denke, das war diese Enttäuschung, dass eben diese erfülltes verheißene Land der Sexualität dann eben nicht eingesetzt hat, sondern dass ich da sehr viel Probleme hatte und eben bis heute diese ganzen Glaubenssätze, dass mein Körper schlecht ist und ich mich dafür schämen muss, all diese Sachen, dass ich die ablegen muss. Kann ich immer noch nicht ganz. Also es hat ja auch so mit solchen Sachen zu tun, ob man überhaupt nackt sein kann. Also ich weiß, dass Frauen und Mädchen, die so streng religiös aufwachsen, oft vermeiden, überhaupt nackt zu sein, also ihr ganzes Leben. Also wirklich so von der Dusche schnell ins Handtuch und schnell
also auch,
in die
wenn sie alleine
Unterhose
sind, krass,
und
ja.
Auch alleine, dass dieses antrainierte, so mein Körper darf ich nicht zeigen. Und Nacktheit ist ja schon irgendwie sexuell und anzüglich und das muss ich verstecken einfach. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn man so sich selbst nicht kennengelernt hat und auch sich selbst zum Beispiel nackt gar nicht wohlfühlt, dann ist es auch schwierig, sich mit dem Partner dann nackt wohlzufühlen. Surprise. Genau.
Ja, krass.
Und mit solchen Themen, genau. Also ich denke, es war dann die große Enttäuschung darüber, dass eben, also es gab dann auch einfach eine sexuelle Funktionsstörung, die auch diagnostiziert wurde und an der ich arbeite. Also ist das zum Glück behandelbar, aber das macht mich sehr sauer, um ehrlich zu sein. Und ich habe dann angefangen zu sagen, viel darüber zu lesen und habe gemerkt, es gibt einige Frauen, denen das so geht. Und ich bin da nicht alleine. Und es hat mich eigentlich immer wütender gemacht, weil ich mir denke, das ist einfach ein Schaden, der Menschen dann nachhaltig zugefügt wird. Und gleichzeitig will ich aber eher aufklären, weil ich glaube auch, dass den Menschen, die das damals so gelehrt haben oder auch bis heute tun, also vergleichbare Dinge und auch so Vergleiche mit Gegenständen passieren bis heute. Erst vor kurzem habe ich auf Instagram einen Reel gesehen, wo in einer großen Megachurch so ein Vergleich groß zelebriert wurde von eben der Frau als, weiß ich nicht, ob das als Vase oder als, also die dann zerspringt und die dann nie wieder wie neu ist oder Geldschein. Da gibt's alle möglichen kreativsten Beispiele. Aber die Menschen, die das bis heute so glauben und so weitergeben, wissen, glaube ich, oft einfach nicht, wie schädlich das sein kann für, und auch ist für viele Menschen. Und dann braucht es halt Menschen, die sagen, okay, die sich auch zu Wort melden und sagen, ich habe darunter gelitten, das ist für mich bis heute ein Struggle, das ist bis heute ein Schaden und ich möchte das, möchte nicht, dass das weiterhin passiert.
Und es ist ja auch sicherlich, also korrigiere mich, aber das ist sicherlich auch unfassbar schwer, da diesen Schritt zu machen, zu sagen, ich rede jetzt darüber, wenn ich die ganze Zeit erzählt gekriegt habe, das ist irgendwie was Schlechtes, da redet man, oder also es gibt, wie gesagt, haben wir ja gehört, unterschiedliche Abstufungen, aber es ist auf jeden Fall negativ konnotiert oder es wird sogar tabuisiert. Und dann diesen Schritt zu machen und zu sagen, ich rede jetzt aktiv darüber, ist ja auch nochmal ein Schritt, der dazukommt, zu dem eigenen Leid, was man erfahren hat. Also ja, von mir aus mal großen Respekt, dass du das machst und diese Aufklärungsarbeit machst und jetzt auch hier bereit bist, darüber zu reden. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig und erfordert sehr viel Überwindung. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das, was das kostet sozusagen.
Ich bin sehr dankbar für diese Plattform und dass ich das, genau, dass ich auch eingeladen werde und darüber sprechen darf. Und genau wie du sagst, es auf jeden Fall fällt mir nicht leicht und ich merke auch beim Reden, dass ich echt teilweise wieder sehr angespannt bin und sehr das alles wieder genau ein bisschen zurückkommt. Aber genau, wenn es niemand anspricht und weil sich niemand traut, verändert sich auch nie was. Ja. Deswegen. Ja, das ist schade.
Wie ist denn das, hat dir deine dann auch wissenschaftliche oder forscherische Beschäftigung mit dem Thema sozusagen da auch geholfen, damit umzugehen?
Sehr. Sehr. Also das Erste ist, dass man eben rausfindet, aha, es gibt Artikel darüber, es gibt sogar Bücher, die auch junge Frauen schon geschrieben haben, also vor allem in den USA jetzt, im deutschen Kontext gibt es da sehr, sehr wenig leider noch, aber man findet plötzlich Menschen, die genau das Gleiche erlebt haben wie man selber und man merkt eben in dem Moment, aha, ich bin damit nicht alleine und ich bin nicht irgendwie. Also es ist nicht so, wie man lange auch glaubt, so mit mir stimmt was nicht, sondern ich habe da einfach sehr, ja, toxische, würde ich heute auch sagen, Glaubenssätze vermittelt bekommen über meinen Körper, über mich selbst und über Sexualität, die einfach schädlich sind und die auch andere erlebt haben. Das war so der erste Schritt, wo ich gemerkt habe, es ist eine wirkliche Entlastung gewesen und dann auch genau einfach die, woher kommt es und was ist Purity Culture und wie, ja, was gab es da für Phasen in dieser Bewegung und es war total spannend, weil ich das ja alles erlebt habe, aber halt aus so einer subjektiven Perspektive und die objektive Beschäftigung damit hilft einfach, das ein bisschen zusammenzubringen und besser beschreiben zu können und auch besser darüber sprechen zu können, also dass man Worte dafür findet, Begriffe wie Purity Culture, das gibt's auch in Deutschland noch gar nicht super lange, dass dieser Begriff aufgeploppt ist im deutschsprachigen Raum und dass eben Menschen darüber sprechen können, weil so ein Begriff ist halt wirklich extrem wichtig als erster Schritt, damit Menschen überhaupt eine Sprache haben, um über das zu reden, was ihnen passiert ist.
Ja. Sprache schafft Realität und ich brauche Worte, um was zu beschreiben, ja, das stimmt. Kannst du vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu sagen, wie, ob es da jetzt große Unterschiede gibt zwischen Amerika und Deutschland? Also wenn ich so Purity Culture höre, dann denke ich in der Regel erstmal an Amerika, da kennt man es auch mit den, da gibt es ja dann auch diese weißen Kleider und von den Vätern, das ist ja auch irgendwie wieder sehr merkwürdig aufgeladen in gewissen Kontexten. Aber wie sieht das denn in Deutschland aus? Machen wir es mal konkret, auch im Vergleich.
Also es gibt auf jeden Fall Unterschiede und ich denke, das beruht aber vor allem darin, dass einfach in den USA anteilig an der Bevölkerung mehr Menschen evangelikal sind als in Deutschland und deswegen das dann gesellschaftlich auch einfach mehr Potenzial hat, in den USA ein größeres Thema zu werden und eben teilweise hat es schon angefangen, so in den Mainstream überzugehen. Das war vor allem in den 90ern und 2000ern, wo auch sehr viel Geld in so True Love Waits Kampagnen und eben wartet auf die Ehe investiert wurde, weil man Probleme hatte mit Teenager-Schwangerschaften und auch Geschlechtskrankheiten und die versucht hat auch so einzudämmen, indem man mit evangelikalen Gruppierungen zusammen Konzepte entwickelt hat, Kampagnen, bleibt enthaltsam, weil das ist der einzige Weg, Geschlechtskrankheiten zu vermeiden.
Es war so richtig gesellschaftlich sozusagen aufgenommen und hat sich dadurch dann noch so weiter gefestigt.
Ja. Genau, wurde ist sogar in Lehrpläne auch mit eingeflossen, dass dass die wissenschaftliche Aufklärung über Verhütung dann ein bisschen weichen musste und dann eben erklärt wurde, dass eigentlich viel wichtiger ist, sich einfach komplett zu enthalten, weil das der einzige wirklich safe Weg ist, quasi sich eben dann nichts einzufangen und so weiter. Was ich sehr kritisch finde, weil eben Menschen dann, also Jugendliche, die dann ja trotzdem sexuell aktiv werden, und das ist auch in Studien nachgewiesen worden, dass die Generation, die dann den Abstinenzunterricht statt dem Aufklärungsunterricht hatten, nicht weniger Sex hatten, aber schlechter aufgeklärt waren über Verhütungsmethoden. Mhm. Und dass das dann ja kontraproduktiv und auch wiederum gefährlich ist und man den Jugendlichen eigentlich eine Gefahr aussetzt. Aber genau zu dem Vergleich nochmal, ich denke, dass es so ins Schulsystem eindringt und dass es so riesige Purity-Bälle gibt, die es ja eben in den USA gibt, worauf du gerade angespielt hast, wo dann wirklich die Mädels in Hochzeitskleidern ihren Schwur dann vor ihrem Vater und vor Gott ablegen, dass sie ihre Keuschheit eben aufbewahren werden. Und was besonders spannend ist, dass oft so Armbänder mit wirklich einem Schlüssel, also mit einem Schloss, also Armbänder verteilt werden mit einem Schloss oder verschenkt werden, wozu der Schlüssel eben der Vater dann behält und manchmal auch bis zum Tag der Eheschließung behält und den dann an den Mann überreicht. Das heißt, auch eine unfassbar patriarchale Zeremonie eigentlich, die da zelebriert wird, dass eben die Sexualität eigentlich nie der Frau selber gehört und sie die nie selber besitzen darf und auch nicht darauf zugreifen soll, sondern wer darauf zugreift, entscheidet dann eigentlich der Vater und der übergibt dann diesen Schlüssel am Ende. Also das war auch kulturell eine Praxis, die es gab. Das gab es zum Beispiel in Deutschland nicht. Und ich glaube, es ist einfach weniger ein Thema, weil die Gruppen hier aktuell noch kleiner sind und weniger eine Rolle spielen. Ja. Das wissen wir nicht, wie sich das entwickelt, aber genau.
Ja, aber das leuchtet mir ein, dass es einfach da als größeres Thema wahrgenommen wird, weil es gesellschaftlich viel breiter verankert ist als jetzt hier in Deutschland, wo die evangelikal oder wo solche evangelikal-fundamentalistischen Kreise, man muss ja sagen, sind nicht alle Evangelikalen so tief in der Purity-Culture drin, das sollte man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen.
Dass es da einfach riesige
Unterschiede gibt. Und dass eben der Anteil dann entsprechend in Deutschland oder auch Europa wahrscheinlich deutlich geringer ist als in amerikanischen Kontexten.
Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass der amerikanische Einfluss auf viele freikirchliche oder die ganze Freikirchenlandschaft in Deutschland schon auch groß ist. Also teilweise auch sehr, sehr, sehr groß. Also fängt an bei Gemeindegründungen, dass sie eben gegründet werden von amerikanischen Pastoren, Ehepaaren oder dass die Jugendlichen wie ich eben auf so große Camps wie Teen Street geschickt werden, die halt komplett organisiert sind von den USA aus. Oder dass auch Guest Speaker zu Veranstaltungen, Konferenzen eingeladen werden und dass da so die Bewunderung ist auch sehr groß. Also so wie ich aufgewachsen bin, hat man die USA total so als das Vorbild, also für jetzt Evangelikalismus, für den richtigen Glauben sozusagen gesehen. Also das bisschen das Mekka eigentlich.
Ja, und ich meine, aus amerikanisch-evangelikaler Sicht ist Deutschland ja auch ein atheistisches Land, ein Missionsland sozusagen, da muss man missionieren. Also das hört man ja auch immer wieder. Mormonen zum Beispiel ähnlich, die haben auch schicken ja auch Missionare nach Deutschland zum Beispiel, weil einfach man aus der Perspektive sagt, Deutschland ist ein Land, in dem missioniert werden muss. Und das hört man ja auch aus evangelikalen Kreisen entsprechend. Also,
ja, nicht theoretisch. Also man kann sogar sagen, ich bin fast, oder mein Glaube ist eigentlich ein Produkt aus diesem missionarischen Mindset heraus, weil die Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin und von der ich so hauptsächlich geprägt wurde, eben ein texanisches Ehepaar gegründet hat, die extra zu diesem Zweck nach Deutschland gezogen sind und in einem Vorort von München da die Gemeinde gegründet haben, aus diesem missionarischen Aspekt heraus auf jeden Fall.
Gibt es denn Erkenntnisse aus deiner Forschung, wo du sagst, das sind irgendwie Sachen, die mir besonders wichtig geworden sind, oder das habe ich als so besondere Erkenntnisse irgendwie für mich wahrgenommen, oder auch Dinge, wo du sagst, nicht nur für mich, sondern die würde ich auch gern öffentlich machen, anderen mitteilen?
Ganz, ganz viele Erkenntnisse fand ich unfassbar wichtig, dass eben Menschen das erfahren, die das auch erlebt haben. Also so Zusammenhänge von Glaubenssätzen, zum Beispiel eben der Zusammenhang von negativen Glaubenssätzen über den eigenen Körper mit der sexuellen Funktion und sexuellen Funktionsstörungen und auch mit das Selbstwertthema und die psychische Gesundheit. Und das ist dann psychologisch, ist es ja auch nochmal ein Thema, wenn man dann darunter leidet, dass ja auch oft nicht zur Therapie geraten wird, sondern Therapie jetzt in dem Teil der Freikirchenlandschaft, aus dem ich komme, eher als auch was Feindliches angesehen wird. Also, dass da Menschen sitzen, die eigentlich meinen Glauben zerstören wollen und mich abkehren wollen von meinem Glauben, dass man das eigentlich vermeiden soll um jeden Preis. Und zentral finde ich auch den Punkt, wie gefährlich so der Glaube an so eine Lehre und auch an der Glaube an solche Rollenbilder werden kann, dass zum Beispiel Rape Culture gefördert wird von diesen Gedanken wie Modesty. Also Modesty ist eben dieses züchtige Kleiden, wo zum Beispiel, ich nehme jetzt Teen Street als Beispiel, auch sehr starke Kleidungsvorschriften herrschen. Und wenn sich dann Mädels nicht daran halten, die Guards da sehr hinterher sind und dann eben aber den Mädels hinterher sind, nicht den Jungs, sondern denen dann sagen, hey, Spaghetti-Top geht hier nicht, du musst dich gescheit anziehen. Und die dann auch so lange warten, bis diese junge Frau sich dann was anderes anzieht oder die Hose ist zu kurz oder der Rock ist zu kurz. Und dass dieses Learning, dass die Frau die Verantwortung übernehmen muss für die Sexualität, nicht nur die eigene, sondern auch die des Mannes, dass das zu sehr, sehr schwierigen Dynamiken führen kann, dass eben dann Männer diese Einstellung bekommen. Naja, also sie war ja schuld. Also sie hat ja mir diesen Reiz gesendet oder sie hat ja das und das angezogen. Dann muss sie sich ja nicht wundern. Und leider in genau dem Buch, ich werde da mal auf jeden Fall Zitate auch draus posten, weil das wirklich extrem ist, dieses Buch, das mich so geprägt hat, Hot Stuff. Da stehen einfach auch Zitate drin, wie, wer sich anzieht wie ein Stück Grillfleisch, muss sich nicht wundern, wenn er auf den Grill geschmissen wird. Also okay. In dem Kapitel für Mädchen steht das dann drin.
Krass.
Und so eine Haltung ist eben wirklich toxisch, weil es dazu führt, dass Männer nicht die eigene Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Handeln, sondern die Verantwortung für sexuell übergriffiges Verhalten abgeben an die Opfer sozusagen. Und das auch eine Täter-Opfer-Umkehr bedeutet, die wir eigentlich in Deutschland eh schon ein bisschen haben. Also das ist sowieso so leider in die Richtung schon so Biases gibt, also dass Frauen, die vergewaltigt wurden, dass denen nicht geglaubt wird oder dass die sehr hohe Hürden haben, dass Leute dann irgendwie auch so Kommentare, ja, was hattest du denn an oder warum bist du da mitgegangen? Also dass so ein bisschen die Schuld abgewälzt wird, haben wir, glaube ich, eh noch ein bisschen damit zu tun, aber da ist es halt dann, es verstärkt es und ich würde sagen, das erhält auch solche schädlichen Ansichten in unserer Gesellschaft. Also die werden eben dadurch konserviert bis heute, die wir eigentlich schon längst ablegen hätten können.
Und es hindert natürlich auch dann die Opfer, also die Frauen von entsprechenden Übergriffen oder Vergewaltigungen sogar, sich dann überhaupt an jemanden zu wenden, weil da ja große Scham mit einhergeht. Also was du jetzt alles beschrieben hast, wenn die Verantwortung komplett auf die Frau geschoben wird, das ist ja nicht nur eine Täter-Opfer-Umkehr, sondern noch zusätzlich dann quasi traut sich das Opfer, die dann vermeintlich die Täterin ist in dem Weltbild, ja auch aus Scham da gar nicht irgendwas zu machen. Oder sie denkt vielleicht, sie hat es falsch gemacht. Also da raucht mir der Kopf, das ist krass. Also.
Ja, da ist dann biblisch spielen auch so Sachen, ich denke so Bilder wie die Eva, die Verführerin, sowas auch schon
ja.
eine Rolle. Und wenn wir bei der Bibel kurz bleiben, was ich spannend finde, ist, dass eben diese Sichtweise wird ganz oft begründet mit, dass die Blicke schon verleiten können. Also dass ich glaube, in der Bergpredigt sagt, dass Jesus das quasi ja. schon jemand, der hinterherlüstet, mit Blicken schon einen Ehebruch begangen hat. Und das wird eigentlich eben nur auf die eine Seite bezogen, aber es wird nicht gesehen, dass danach ja steht, wer eben lüstet, der muss sich ein Auge rausreißen. Also wer einer Frau quasi hinterher lüstet, ja. hinterher schaut, muss sich ein Auge rausreißen. Da geht's ja, das ist ja eine klare Verantwortung, wenn man das so deuten will, an ja. die Person selbst und nicht an wer einer Person hinterherlüstet, der muss die ihr Konsequenzen geben, weil sie sich so angezogen hat, steht ja. da auch überhaupt nicht. Aber es wird sich alles so hingedreht, wie man es gerne haben möchte. Und ich denke, es wundert ja auch nicht, wenn jahrhundertelang Männer an der Spitze sitzen von auch so einer Gesetzgebung oder Deutung von Bibeltexten, dass sie das dann mal auch zu ihrem Vorteil deuten.
Genau, die jahrhundertelang die Deutungshoheit hatten. Ja, von biblischen Texten. Also das ist ja klar, immer die Frage, kritisiert man jetzt da die Bibel, aber letztlich ist es so, dass es einfach, wie so oft ist, man hat, also man kann die Bibel kritisieren, will ich gar nichts dagegen sagen, das ist durchaus legitim, aber was halt immer in solchen Kontexten auffällt, finde ich, ist dieses selektive Raussuchen von irgendwelchen Bibelstellen, die passen mir ins Bild, und andere Bibelstellen, die da eben dem unter Umständen, jetzt wie du es gerade schön beschrieben hast, diametral entgegenstehen, die thematisiere ich lieber mal nicht, weil die passen mir nicht in mein Weltbild. Also es ist genauso dieses Cherry-Picking von irgendwelchen Bibelstellen, weil ich mein gefestigtes Weltbild habe und da muss ich eben Bestätigung dafür finden und ja, entsprechend lege ich dann die Textstellen aus.
Also ich habe wenig Männer in den ganzen freikirchlichen Kreisen, wo ich war, gesehen mit abgehackten Händen oder mit rausgerissenen Augen. Ja. Wirklich sehr, sehr wenig.
Ja,
also.
Ja, weil es eben, genau,
krass. Zum Glück, also das darf man auch nicht wirklich.
Nee, natürlich, um Gottes Willen, aber dann halt bitte in allen Bereichen und nicht nur auf selektive Bereiche, genau. Gibt es denn, also, ja, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen eine blöde Frage, aber wenn jetzt jemand in so einem Kontext aufwächst und da gibt es ja, wir haben gehört, verschiedene Abstufungen, gibt es denn was, wo du sagst, ab da wird es tatsächlich gefährlich oder problematisch und bis dahin ist es noch okay? Also wie gesagt, vielleicht ist es eine blöde Frage und du darfst mir das auch gerne um die Ohren hauen, aber würdest du sagen, gibt es so einen Punkt, wo man sagen kann, ab da wird es wirklich toxisch mit Blick auf solche sexuellen Vorschriften oder Purity Culture oder so?
Also ich denke durchaus, dass es legitim ist, dass es, wenn eine Gruppe zusammenlebt, in einer Gesellschaft auch Regeln gibt, die das Zusammenleben regeln und betreffen. Mhm. Absolut. Und dass man sagt, man möchte auch verhindern, dass Schmerz entsteht durch sexuelles Verhalten, das irgendwie falsch eingesetzt wird, ist ja auch logisch und ist auch nicht verwerflich. Und ich würde sagen, dass viele, die das damals so vermittelt haben, sehr stark dachten, sie schützen eigentlich gerade die Mädels, wenn sie sagen, du musst Jungfrau bleiben, schützen sie vor ja schlechten Erfahrungen, also denken sie halt, dass sie sie schützen vor gebrochenen Herzen, vor davor, dass man sich eben bindet und dann die Erfahrung macht, das hält doch nicht. Oder ich denke, in deren Denken, dass sie sie auch vor sexueller Gewalt schützen wollen, weil sie ja auch sagen, du setzt ja die Grenze hier, dass also das alles ab oder eigentlich Händchen halt nicht erlaubt ist und dann ist vielleicht auch die Wahrnehmung, dann kommt es gar nicht erst in so viele, dieses Mädel gar nicht erst in Situationen und so weiter. Das ist halt fragwürdig, weil es leider eben nicht stimmt, dass also auch Jungfrauen werden vergewaltigt und auch Frauen, die sich keusch verhalten, werden sexuell übergriffig behandelt. Das heißt, es ist ein Fehlschluss, aber trotzdem verstehe ich das Anliegen, dass man eigentlich Menschen schützen will, junge Menschen vor Schmerz, den ja auch eben falsche sexuelle Entscheidungen oder Handlungen von anderen bedeuten können. Aber es ist für mich einfach der falsche Weg, der da gewählt wird. Und ich glaube, es gibt viele sehr viel gesündere Formen, wie man Jugendlichen schon auch nahebringen kann, dass eben Sexualität eine starke Macht hat und dass sie sehr positiv sein kann, aber auch einen negativ beeinflussen kann, wenn eben unter bestimmten Voraussetzungen, wenn die Person einen schlecht behandelt oder nicht die Grenzen respektiert und so weiter. Ich glaube, darüber muss man auf jeden Fall auch reden, aber die Art, wie das da passiert, betrachte ich als allgemein gefährlich, weil eben es zu dieses Schamgefühl, dieses Schuldgefühl Menschen lebenslänglich begleiten kann und Beziehungen und Ehen zerstören kann und Familien auseinanderreißen kann und Menschen in ihrem ganzen Selbstwert auch zerstören kann. Und deswegen, ja, würde ich sagen, gibt nicht so richtig einen Punkt jetzt in dem, wie ich es gelernt habe, wo ich sage, bis dahin ist es okay.
Hast du gut abgefangen, die Frage, die ich gestellt habe, also gut beantwortet, finde ich, weil das war noch, ja, hast sehr eindrucksvoll gesagt mit dem, das leuchtet mir auch sehr ein, dass es eigentlich in diesem ganzen Konzept von Purity Culture, das ist an sich so verkehrt, dass man nicht sagen kann, da ein bisschen was davon ist okay und dann wird's irgendwann schräg, sondern dieses ganze Denkmuster, was dahinter steht, ist eigentlich so verquert, dass es schädliche Auswirkungen hat. Ja, vielen Dank, dass du es nochmal so klargestellt hast. Wie kann man denn damit umgehen oder wie gehen denn AussteigerInnen aus dieser Purity Culture damit um? Also entweder wenn einem jemand begegnet, der da drin ist, oder ja, vielleicht kannst du da noch ein paar Sätze dazu sagen.
Ich glaube, ganz viele Menschen, die das erlebt haben, haben diesen Chapter irgendwie geschlossen und sind vielleicht auch jetzt gar nicht mehr gläubig, weil sie das sehr abgeschreckt hat. Und wissen gar nicht, dass es dafür einen Begriff überhaupt gibt. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass da öffentlich drüber zu reden und drüber zu schreiben, weil es eben heilsam sein kann, wenn man dann weiß, okay, das und das habe ich erlebt, das ist ein Mechanismus und dass man ihn ein bisschen besser verstehen kann. Genau, mein erster Tipp wäre, sich damit auseinanderzusetzen, was man erlebt hat, auch wenn es sehr schmerzhaft ist. Und also ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, da bin ich gar nicht bereit dafür, weil das tatsächlich emotional ist und einen eben auch sehr beansprucht, sich damit zu beschäftigen. Aber ich kann sagen, dass es heilsam sein kann und der erste Schritt auch mit einer Versöhnung mit sich selbst zum Beispiel sein kann und dass es wahnsinnig hilfreich ist, wenn man sich mit Menschen austauschen kann, die was Ähnliches erlebt haben. Und dazu kann ich direkt, jetzt schlau platziert, das war gar nicht mein Plan, aber kann ich sehr, sehr gut erstmal den Podcast Fuck Purity empfehlen, wo Menschen einfach miteinander reden, die oder eben mit Mona bis jetzt reden und bald auch mit mir, mit uns beiden, darüber, welcher Aspekt der Purity Culture sie besonders geschädigt hat und wie sie damit umgegangen sind.
Ja.
Und auch genau mein Buch, aber es gibt auch ganz viel auf Social Media, wo man so als erste Anlaufstelle sich hinwenden kann, um auf Gleichgesinnte zu stoßen. Wenn man einfach Purity Culture so als Hashtag mal sucht, es ist ein guter Anfang, finde ich, sich mal da mit dem Thema auseinanderzusetzen. Genau.
Gut, ja. Dann Nana, vielen Dank, dass du so offen und ausführlich über das Thema geredet hast. Wir haben gehört, es ist nicht leicht, und aber umso wichtiger, dass es Menschen gibt wie dich, die darüber aufklären. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mit uns hier darüber geredet hast. Und alle wichtigen Links zum Buch, wenn es denn mal kommt, ja, da sage ich nochmal was extra im Podcast, wenn das dauert noch ein bisschen, aber zu deinen Social Media Accounts und zu allem, was du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, machen wir eine Linksammlung hier unter der Sektor-Folge, dann könnt ihr euch da weiter informieren. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, es hat mich sehr gefreut und war jetzt auch das allererste Mal, dass ich in so einem wirklich größeren Setting darüber spreche, und danke fürs Zuhören an alle.
Ja, es ehrt mich sehr, dass du das bei Sekta gemacht hast. Gut, alles Gute dir und ja.
Dankeschön. Vielen, tschüss. Vielen Dank. Ciao.
Und ganz herzlichen Dank nochmal an Nana. Folgt ihr auf Instagram @nana.myhre oder ihrem Podcast Fuck Purity, den ihr auf Instagram findet. Ja, und bald schon wieder kommt eine reguläre Folge. Mir war es jetzt aber wichtig, diesen Blog so ein bisschen abzuschließen. Fundamentalismus, Evangelikalismus, Purity Culture. Ihr merkt, dass es da Überschneidungen gibt. Wenn ihr diese drei Folgen gehört habt, die letzten drei, dann merkt ihr vermutlich auch, warum ich das so gemacht habe, weil es schon auch so einen innerlichen Zusammenhang gibt zwischen diesen drei Folgen, bevor wir uns jetzt bei Sekta wieder anderen Themen widmen, tatsächlich auch mal ein bisschen in eine andere religiöse Richtung schauen wollen. Die nächste Folge, die ich vorbereitet oder die ich gerade am Vorbereiten bin, ja, wird, glaube ich, ein bisschen was anderes, also klassische Sekta-Folge, aber mal in eine ganz andere Richtung, und ich bin gespannt, was mich da noch erwartet. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber dann dürft ihr auch gespannt sein, was euch da erwartet. Und dann möchte ich auch nochmal auf mein Buch hinweisen, Die Spur des Bösen, wenn Fanatismus tödlich endet. Vielen Dank an alle, die bisher schon so positive Rezensionen veröffentlicht haben. Das freut mich natürlich sehr, wenn ich merke, dass das Konzept des Buches funktioniert. Und dass es auch was ist, wo ihr was mitnehmt. Danke dafür, und ich freue mich natürlich, wenn das weitergeht mit den positiven Rezensionen auf diversen Buchplattformen. Oder wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, freue ich mich natürlich, wenn ihr es in eurem lokalen Buchhandel oder wo auch immer bestellt. Folgt mir gerne auf Instagram @sektapodcast. Kommt zu unserem Discord-Channel, den ihr in den Shownotes findet, oder auch in unserem Telegram-Sekten-Info-Austausch-Kanal. Da könnt ihr auch immer ein bisschen mitdiskutieren über diverse Nachrichten aus der Welt der sogenannten Sekten. Ich freue mich, wenn ihr da mit dabei seid. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta.
Das war Sekta. Der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Sekta ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.